Ich möchte zu Beginn einfach nochmal die Losung lesen für den heutigen Tag. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Das ist so tröstlich und wichtig für mich, der ich hier vorne stehe. Aber ich denke, das ist ein Zuspruch für jeden von uns in seiner jeweiligen Situation. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Und unter dieser Zusage wollen wir den für heute vorgeschlagenen Predigttext hören aus dem 1. Korintherbrief im 2. Kapitel. Ich lese ab Vers 10. Uns aber hat Gott den Heiligen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Als Christen haben wir nicht den Geist der Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat. Was wir aber verkündigen, kommt nicht aus menschlicher Klugheit oder menschlichem Wissen, sondern wird uns vom Heiligen Geist gegeben. Deshalb kann nur der Gottes Geheimnis verstehen und erklären, der sich von dem Geist Gottes leiten lässt. Bevor ich auf die Ereignisse zu Pfingsten zu sprechen komme, möchte ich etwas sagen zu der Zeit, zu der Situation vor Pfingsten. Zwischen Gott und den Menschen lag oder liegt auch noch eine unbeglichene Schuld. Nicht, dass es sich um ein Vergehen handelt, das vor grauer Zeit einmal geschehen ist, sondern um eine Schuld, die ständig neu genährt wird. Die Menschen möchten von Natur aus nicht, dass jemand über ihnen ist, auch nicht der Gott, der sie geschaffen hat. Die Menschen möchten Gott nicht akzeptieren als den, der er ist, und auch nicht als den, der er dir und mir sein möchte. Jesus Christus kam in diese Welt, war in diese Welt gekommen, um diese Schuld zu begleichen. Er trug unsere Schuld. Er büßte mit dem Tod für unsere Missetat, für unser unmögliches Verhalten gegenüber Gott, der uns geschaffen hat, der uns erhält und der uns lieb hat. Mit diesem Tod, mit diesem Sterben Jesu Christi, war aber auch dieses unüberwindbare Hindernis zwischen Gott und den Menschen beseitigt. Das kam darin zum Ausdruck, dass in dem Moment, als Jesus sterbend am Kreuz rief, es ist vollbracht, der Vorhang im Tempel zerriss von oben bis unten. Der Weg zu der Wohnung Gottes, der Weg zu dem Ort Gottes, zum Allerheiligsten, war frei. Alle Menschen konnten es jetzt sehen. Und so war auch frei der Weg Gottes zu uns Menschen. Gott hatte nun die Voraussetzungen geschaffen, um das, was er schon viele hundert Jahre zuvor durch Joel dem Volke verheißen hatte, wahrzumachen. Er konnte nun Wohnung machen, konnte selbst einziehen bei denen, die durch Jesus Christus nicht gut bürgerlich, auch nicht salonfähig, aber gottfähig gemacht wurden. Gott konnte nun seine ganze Liebe zu uns Menschen auch ausleben. Und er tat es, indem er seinen Heiligen Geist auf die Menschen legte. Und das ist das große Ereignis zu Pfingsten. Es ist das große Ereignis, das auf der Grundlage dessen, was Jesus Christus getan hatte, geschah. Es war nun möglich, dass sich Gott in einer ganz anderen, in einer ganz neuen Weise dem Menschen zuwendet. Ein neues Bündnis, ein neuer Bund wurde geschaffen. Und wir dürfen als solche, in denen Gott Wohnung macht, teilhaben an dieser neu geschaffenen Gemeinde Jesu Christi, an den Tempel Gottes in dieser Welt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, der Beginn der Gemeinde, ging mit gewaltigen Ereignissen einher. Und wenn wir an Pfingsten denken, erinnern wir uns vielleicht in erster Linie einfach daran, dass es geschah, dass die Menschen aus verschiedenen Völkern, die Jünger, die ja praktisch alle aus Judäa kamen und von Natur Aramäisch sprachen, nun plötzlich in der Muttersprache anderer Völker über Gott redeten. Oder wir denken an die großen Wunder, die in der Macht des Heiligen Geistes durch die Jünger Jesu im Anschluss an Pfingsten geschahen. Wir wollen uns aber heute einer anderen Wirksamkeit, einer anderen wichtigen, für uns vielleicht sogar noch wichtigeren Wirksamkeit des Heiligen Geistes zuwenden. Die Jünger hatten, nachdem Jesus Christus auferstanden war, wiederholt Kontakt zu Jesus Christus. Aber nun war er weg. Er war im Himmel bei seinem Vater. Und sie hatten sich in Jerusalem versammelt. Sie wussten nicht, wie es nun weitergehen soll. Es war eine recht hilflose Schar. Und nun, nachdem der Geist Gottes auf sie fiel, waren sie plötzlich in der Lage, sogar in anderen Sprachen über die Taten Gottes zu reden. Es wurde Realität, was wir in dem Text gelesen haben. Der Geist Gottes gab ihnen die Taten Gottes, gab ihnen zu verstehen, er ermöglichte ihnen, die Absichten Gottes zu erkennen. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir erkennen können, was er für uns getan hat, was er für uns tut. Es geht ja nicht nur darum, dass wir um die geschichtlichen Ereignisse eines Jesus Christus, der gestorben ist und der auferstanden ist, wissen, sondern wir müssen wissen, wer Jesus Christus war, wozu er gestorben ist, was seine Auferstehung für uns bedeutet und in welcher Weise Gott in all diesen Dingen seine Hand im Spiel hat. Das können wir nicht von uns aus mit unseren menschlichen Überlegungen ergründen, sondern wir können darüber nur das wissen, was Jesus Christus uns entweder selbst gesagt hat oder was uns Gott durch seinen Geist über seine Propheten oder über seine Jünger offenbart hat. Und deswegen ist es so unmittelbar wichtig von und für uns, dass der Geist Gottes gekommen ist und uns in all diese Dinge einführt. Jesus Christus hatte solches Geschehen schon bevor er starb, seinen Jüngern vorausgesagt. Er hatte ihnen gesagt, wenn dann der Geist der Wahrheit kommen wird, so wird er euch in alles einführen. Und das ist das große Geschenk, das ist die große, für uns so wichtige Gabe, die uns mit dem Heiligen Geist geschenkt wird. Wir können durch den Geist erkennen, welche Absichten, welches Wesen Gott hat. Wir haben Einblick in die Geheimnisse Gottes. In den Abschnitten vor dem vorlesenen Text geht Paulus sehr intensiv auf Weisheit ein. Weisheit wird in der Bibel zunächst als eine Tugend, als ein wertvolles Gut der Menschen beschrieben. Weisheit sowohl im engeren Sinne als die Fähigkeit, die aus Umsicht, Erfahrung und Freundlichkeit resultiert und uns ermöglicht, uns selbst, aber eben auch anderen Lebenshilfe zu sein. Weisheit heißt aber eben auch einfach Wissen, Klugheit. In beidem Sinn ist Weisheit eine ganz wesentliche Hilfe, eine wesentliche Voraussetzung, damit wir der Aufforderung Gottes nachkommen können: Macht euch die Erde untertan. Und diese Weisheit ist auch eine große Hilfe bei der Gestaltung unseres alltäglichen Lebens. Aber sie ist untauglich, um zu erkennen, wie Gott ist, um zu erkennen, welche Absichten Gott hat. Das ist wie mit dem Fahrrad. Eine tolle Sache. Und man ist der Auffassung, da sind keine prinzipiellen Verbesserungen mehr möglich. Und doch, das Rad ist untauglich für die Seefahrt. Es ist unsinnig, mit einem Fahrrad einen Fluss durchqueren zu wollen. Und genauso ist es Torheit zu meinen, wir könnten mit unserer menschlichen Weisheit, mit unseren menschlichen Möglichkeiten des Denkens und Durchdringens und Forschens erfahren und herausbekommen, wie Gott ist, was Gott bewegt und welche Absichten er mit uns Menschen hat oder hatte. Wir verhalten uns töricht, wenn wir so denken. Wir können letztlich nur darauf bauen, was Gott uns selbst bzw. was er uns durch seinen Geist über sich sagt. Wenn der Geist Gottes uns all diese Dinge offenlegt, wenn es allein er ist, der uns in die Lage versetzt, das zu erkennen, so ist das ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Aber der Geist Gottes versetzt uns auch in die Lage, nicht nur von der Güte und Liebe Gottes zu hören, sondern sie auch in unserem eigenen Leben als eine Realität zu erfahren. Das bedeutet nicht, dass ich mich jederzeit in diesem Wissen um die Güte Gottes geborgen weiß, dass ich nie irgendwelche Zweifel hätte. Gerade die Tatsache, dass wir mit unserer menschlichen Weisheit in der Lage sind, die Schöpfung Gottes, nicht Gott selbst, aber Schöpfung Gottes zu begreifen, zu untersuchen, kann dazu führen, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Wenn ich lese oder wenn ich im Fernsehen übermittelt bekomme, wie gewaltig die Geschehen im Weltall sind, sowohl zeitlich als auch räumlich gesehen, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass das Kommen Jesu Christi, dass die Gründung der Gemeinde Jesu Christi das war, was Gott vor Grundlegung der Welt im Auge hatte. Und es kann für mich auch belastend sein, die Vorstellung, kann denn das mit der Auferstehung oder mit einem Leben nach dem Tod wirklich sein? In solchen Situationen der Not, der Anfechtung, ist es mir eine ganz große Hilfe, einfach zu fragen, warum soll es denn nicht so sein, wie es uns in der Bibel mitgeteilt ist? Ich habe doch überhaupt gar keinen Maßstab, an dem ich messen könnte, was bei Gott möglich, was bei Gott wahrscheinlich ist. Da fehlt doch jede Voraussetzung. Und dann ist es mir ein Trost zu wissen, dass solche Zweifel, die mich manchmal bewegen, keine sachliche und erst recht keine stichhaltige Begründung haben. Wir haben keinen Maßstab, das zu messen. Wir haben noch nicht mal die Möglichkeit zu prüfen, ob das, was Gott uns durch seinen Geist sagt, stimmt. Wir stehen einfach vor der Aufforderung, uns zu entscheiden, es anzunehmen oder es zu ignorieren. Erst durch das Annehmen wird es mir überhaupt möglich, eine Aussage über die Wahrheit dessen, was Jesus Christus, was das Wort Gottes uns offenbart hat, zu machen. Sicher könnten es viele von uns so sagen. Ich möchte es aber jetzt praktisch einfach in Ich-Form sagen. Es ist ja nicht so, dass ich immer glücklich bin. Es ist nicht so, dass in meinem Leben keine Probleme sind. Es ist nicht so, dass ich immer gesund bin oder dass ich nicht immer wieder unter meinen Versagen leiden müsste und trotzdem ein Leben ohne Gott, das ist für mich undenkbar. Ein Leben, bei dem ich Gott über mir steht, ein Leben, in der diese Realität Gottes nicht da ist, ein Leben ohne Jesus Christus, zu dem ich kommen darf, mit all meinen Belastungen und auch mit meinen Anfechtungen und auch mit meiner Schuld. Ein Leben ohne das ist für mich einfach undenkbar. Und insofern darf ich sagen, letztlich ist für mich der Beweis erbracht, dass die Offenbarung des Geistes Gottes für uns Menschen über die Liebe und Macht Gottes einfach Realität sind. Sie sind Realität in meinem Leben, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Probleme. Und deshalb, weil es so ist, weil wir einfach nur annehmen können und nur annehmen müssen, was Gott uns sagt, bittet, so heißt es auch im Korintherbrief, bittet Christus, bitten wir an Christi statt und ermahnt Gott selbst, lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt diese Botschaft an, die Gott uns sagt in seinem Wort durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir dürfen die Botschaft weitersagen und wir dürfen die Botschaft annehmen. Wir dürfen sie umsetzen in unserem Leben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lasst uns die Tür aufmachen und die Botschaft Jesus Christus selbst einlassen in unser Leben. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, auch hier wieder, wenn ihr hört, dass er euch anspricht, dass er euch dieses Angebot macht, nehmt es an. Jesus Christus hat es für uns getan, was er getan hat. Und Gott hat dich und mich lieb und möchte dich und mich ganz in seiner Hand unter seinem Schutz und als seine Wohnung wissen. Amen.